Hey, ich bin Kerstin. Ich bin in meinen 40ern und mache mit bei so seltsam klingenden Dingen wie Ortsverein und Gewerkschaftsarbeit. Das hört sich für einige bestimmt total langweilig an, wie Häkeln und Skat spielen, ist aber tatsächlich absolut spannend und erweitert stets den Horizont. Meinen zumindest. Was so eine Horizonterweiterung so mit sich bringt und was es für krasse Dinge der Gewerkschaftsarbeit in der Vergangenheit gab und auch heute noch gibt, das möchte ich euch in diesem Podcast näher bringen. Ganz spontan habe ich ihn Rote Nelly genannt und gehe hier für euch alle 2 bis 3 Wochen auf Sendung. Hey, hier ist Kerstin und heute möchte ich euch was über Paula Thiede erzählen. Aber wisst ihr, was ich gerade mache? Das ist so krass, ich habe eine 38,5-Stunden-Woche und in meinem Tarifvertrag steht drin, dass ich so und so viele Tage Urlaub habe und auch 202 Stunden Entlastungszeit, also zusätzliche Zeit, die ich zu Hause bleiben kann. Und somit habe ich, ich glaube, 9 Wochen oder 9,5 Wochen im Jahr komplett frei. Und in diesen Zeiten mache ich immer irgendwelche Dinge. Zum Beispiel lerne ich gerade Morsen. Und das möchte ich euch mal kurz zeigen. Ich habe gerade Verdi gemorst, denn das ist meine Gewerkschaft, die dafür gesorgt hat, eben, dass ich so viel frei habe. Aber kommen wir zurück zum Eigentlichen. Ich möchte euch was über Paula Thiede erzählen. Es war einmal eine Frau. Ihr Kampfgeist überdauert die heutige Zeit immer noch. Es war also einmal eine ganz starke Frau, die sich von ganz unten nach ganz oben gekämpft hat. Von ihr handelt diese Folge. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es keine bezahlten Urlaubstage, wie wir sie heute alle kennen, oder wie ich mit Entlastungszeit, dass ich tun kann, was immer ich möchte und dafür bezahlt werde. Es war sogar etwas völlig Undenkbares, 3 Wochen am Stück mal die Seele baumeln zu lassen. Schließlich wartet der Arbeitsplatz auf einen und wer nicht zur Arbeit kommt, der wird ersetzt. 1903 konnten dann immerhin die Brauereimitarbeiter Urlaubstage durchsetzen. Aber der reichte dann nicht mal zur Regeneration, denn ganze 3 Tage hatten sie Urlaub. Im Jahr, wohlgemerkt. Auch in den Jahren und Jahrzehnten danach wurde es nicht deutlich besser. Gewerkschaften konnten tariflich zugesicherten Urlaubsanspruch zwar aushandeln, aber der lag dann höchstens bei 4 Tagen im Jahr. Mehr wollten die Arbeitgeber ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht zugestehen. Dann war da mal eine Frau, mit der alles seinen Anfang nahm. Pauline Berlin wuchs im Berliner Zeitungsviertel auf. Heute noch stehen dort die Taz und der Springer Verlag. Damals waren dort aber um die 500 verschiedene Betriebe und es war eines der größten Zeitungsviertel weltweit. Die Pressen druckten und liefen ohne Ende und kilometerlange Zeitungsbänder erblickten dort mit ihren schwarzen Buchstaben die Welt. Pauline, auch Paula genannt, war in einer der Druckereien eine sogenannte Anlegerin. Sie stand an einer Schnellpresse und war dafür zuständig, die mit Dampf angetriebenen Druckmaschinen mit Papier zu versorgen. Immer im gleichen Rhythmus, der monoton und vielleicht oft auch langweilig war. Aber ihre Aufmerksamkeit musste trotzdem hoch sein. Denn Fehler verzieh die Maschine einem nicht. Wurde der Bogen Papier schief eingelegt, musste das Papier entsorgt werden. Und das gab meistens Ärger vom Aufseher. Wurde das Papier zu spät eingelegt, verschmierte die Druckerschwärze die ganzen Platten und die Maschine musste kompliziert gereinigt werden, was oft mit noch mehr Ärger verbunden war. Paula hatte eine mehrmonatige Anlernphase hinter sich. Darum verdiente sie etwas mehr als unangelernte Hilfsarbeiterinnen. Sie hätte den Beruf vielleicht auch gerne richtig gelernt, aber zu dieser Zeit war das für Frauen natürlich verboten. Sie stand seit ihrem 14. Lebensjahr an der Buchdruckmaschine. Das Management wusste, schon nach 6 Jahren Arbeit ist man dort gewöhnlich krank. Denn die giftigen Stoffe und der tägliche Umgang damit machte einen krank. Nur die Hälfte in diesem Berufszweig erlebte seinen 40. Geburtstag. Als Paula 19 ist, heiratet sie einen Schriftsetzer. Sie bekommt ihr erstes Kind und ist kurz darauf wieder schwanger. Aber dann ereilte sie einen Schicksalsschlag. Noch vor der Entbindung des 2. Kindes starb ihr Mann. Paula arbeitete zu diesem Zeitpunkt ja nicht und hatte weder Geld für die Miete noch für Sonstiges. Sie wurde zu einer Trockenwohnerin. Das heißt, wenn neue Mietskasernen überall in Berlin gebaut worden sind, ließen die Unternehmer die Menschen dort kostenlos wohnen. Der Mörtel war noch nicht richtig trocken und mit Personen im Gebäude trocknete alles schneller. Nach 3 Monaten musste sie gehen und sich eine neue Unterkunft suchen, in der sie zur Trockenwohnerin wurde. In den Mietskasernen war es stets feucht und kalt und Paula und andere Trockenwohner nahmen in Kauf, dass es ihre Gesundheit angriff. Aber mit 2 winzigen Kindern war es besser so, als komplett auf der Straße zu wohnen. Dann starb ihr 2. Kind, kurz nach der Entbindung, mit gerade einmal 4 Monaten. Eine Situation, die für die junge Frau und Mutter eigentlich ausweglos erschien und an der sie auch hätte zerbrechen können, kämpfte sie sich nach oben und wagte einen Neubeginn. Sie suchte eine Betreuung für ihre kleine Tochter Emma und begann wieder als Anlegerin zu arbeiten. Gleichzeitig setzte sie sich dafür ein, die Arbeits- und Lebensbedingungen von Arbeitern und Arbeiterinnen zu verbessern. Denn sie selbst hatte erlebt, was es bedeutet, auf der Straße zu stehen, mittellos. Seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts waren Gewerkschaften gefragt und wurden zu einem immer wichtigeren Werkzeug im Arbeitskampf. Sie waren organisiert und durch Streikkassen gab es auch im Arbeitskampf noch Geld für die Mitglieder. Der Buchdruck, in dem ja auch Paula arbeitete, war sehr engagiert im Arbeitskampf und an einigen der größten Streiks im damaligen Kaiserreich beteiligt. Im Jahre 1891 kämpften 12.000 Buchdruckerinnen für den 9-Stunden-Tag und legten ihre Arbeit nieder. Wie ein schäumender Wildbach breitet sich die Streikwelle aus und erfährt viel Solidarität ringsherum. Nach insgesamt 10 Wochen Streik mussten die Buchdruckerinnen aufgeben, denn die Streikkassen wurden von den Behörden einfach so beschlagnahmt und der Streik somit niedergeschlagen. Einen 9-Stunden-Tag gab es also nicht. Aber Paula Tiede stieß genau in dieser Zeit dazu. Sie wurde im neu gegründeten Verein der Arbeiterinnen an Buch- und Steindruck-Schnellpressen aktiv, wurde gesehen und gehört und stieg schnell auf. Im Jahr darauf war sie schon Vorstandsmitglied und 2 weitere Jahre später Vorsitzende des Vereins. Mit aller Kraft warf sie sich in den Kampf. Obwohl sie alleinerziehend war mit Tochter Emma, die da 3 Jahre alt ist und sie ja auch arbeitet, engagiert sie sich bis tief in die Nacht zu Hause, ehrenamtlich natürlich, und schreibt mit der Hand Versammlungseinladungen und schreibt Kolleginnen an und verteilt die selbstgeschriebenen Zettel. 1896, also 5 Jahre nach dem großen Buchdruckerstreik, war Paula schon führende Funktionärin bei einem neuen Arbeitskampf. Wieder forderten die Buchdrucker den 9-Stunden-Tag und gingen dafür 4 Wochen in den Streik. Die Hilfsarbeiterinnen in den Betrieben des Buchdruckes streikten für mehr Lohn und die Arbeiterinnen änderten dabei diesmal ihre Taktik. Es gab einen Kampf von Druckerei zu Druckerei und ihr erinnert euch, dass im Berliner Zeitungsviertel 500 Betriebe waren. Bewilligte ein Unternehmer die Forderung nach mehr Lohn, war es gut. Wenn in einem anderen Unternehmen nebenan diese Forderungen nicht nachgegangen wurden, dann war keine Stunde später das gesamte Hilfspersonal im Arbeitskampf. Je nach Betrieb waren alle Löhne so 1,50 Mark bis 3 Mark pro Woche gestiegen. Und ein ganz großer Erfolg, die Buchdrucker bekamen nach ihrem Streik den 9-Stunden-Tag. 9 Stunden arbeiten, keine 10, 11, 12, 13 oder 14 Stunden mehr. Der große Erfolg beflügelte den Verein und die Arbeiterinnen vernetzten sich weiter, bis dann tatsächlich der deutschlandweite und geschlechterübergreifende Verband der Buch- und Steindruckerei Hilfsarbeiter und Hilfsarbeiterinnen Deutschland, abgekürzt VBHI, gegründet wurde. Paula Tiede wurde einstimmig zur Vorsitzenden gewählt und sie machte sich sogleich daran, den Verband weiter aufzubauen. 1906 schaffte sie es erstmals, einen überregionalen Tarifvertrag für die Hilfsarbeiterinnen abzuschließen, in dem Arbeitszeit und Entlohnung und andere Obliegenheiten schriftlich festgehalten wurden. Und sie machte sich auch für das Frauenwahlrecht stark, was es da ja auch noch nicht gab. Als Gewerkschaftsdelegierte stimmte sie bei der 2. Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen, 1910 war das, dafür, den Weltfrauentag ins Leben zu rufen. Den kennt ihr auch, den gibt's heute noch. Beim ersten Frauentag 1911 fordert sie vor Tausenden von Zuhörerinnen in Berlin: Gebt uns unsere Menschenrechte, gebt uns das Wahlrecht. Der Internationale Frauentag ist ja auch so spannend und bedarf unbedingt einer eigenen Folge. Ein paar Jahre vorher war Paula Trockenwohnerin und mittellos. Schmerz und Traurigkeit waren ihre Begleiter, als erst ihr Mann und dann ihr zweites Kind verstarben. Und nun war sie die weltweit erste Vorsitzende einer Gewerkschaft, paritätisch organisiert durch Männer und Frauen. Sie gab Menschen eine Stimme und schaffte es, dass Arbeiterinnen aufstanden, um für ihr Recht auf gute Arbeitsbedingungen und gerechte Löhne zu kämpfen. Bis zu ihrem frühen Tod, sie starb 1919 mit gerade mal 49 Jahren, blieb sie Vorsitzende. Ihr Grab auf dem bekannten Sozialistenfriedhof in Berlin hat die Nazizeit überlebt und kann heute noch besucht werden. Es wurde sogar vor einiger Zeit restauriert. Ihre Gewerkschaft jedoch wurde von den Nationalsozialisten am 2. Mai 1933 zerschlagen. Heute steht das Gebäude der Verdi Bundesverwaltung in Berlin, und zwar am Paula-Tiede-Ufer 10. Es ist total kalt draußen und ich werde gleich meine warme rote Verdi-Jacke anziehen, um damit in die Kälte zu schreiten. Und werde einen Spaziergang machen und dabei weiter an starke Frauen und Männer der Gewerkschaftsgeschichte denken. Und daran, dass wir dank dieser Menschen in der Vergangenheit mehr als 3 Urlaubstage haben und ich nach einer 38,5-Stunden-Woche sogar noch genug Freizeit habe, um einen Podcast zu machen, um danach spazieren zu gehen und noch ein bisschen Morsen zu lernen. Gehabt euch wohl, eure Kerstin. Verdi, mach mit.